Deutschlandfunk, der Tag.
The president seemed to lose his train of thought.
War schwer anzuschauen. Von Anfang an hat er den Faden verloren.
Ja, für Joe Biden war es eine Katastrophe Nacht. Er ist der glasklare Verlierer.
Eieiei, was war das da heute Nacht? Das erste TV-Duell zwischen Joe Biden und Donald Trump. Und die Schlagzeilen heute Morgen gingen im Grunde alle in eine Richtung. Desaster für die Demokraten, Katastrophe, Totalausfall von Joe Biden. Da bricht jetzt bei den Demokraten richtig gehend Panik aus. Wird man mit Joe Biden die Wahl sicher verlieren? Kann oder muss man sogar auf die letzten Meter noch einen neuen Kandidaten auftreiben? Und um Kandidaten geht's auch bei Ihnen hier.
Die Leute wollen, dass wir Regierungsverantwortung übernehmen. Und Sie werden sehen, der Trend wird sich fortsetzen, dass die AfD immer weiter dazu gewinnt. Vielleicht schon dieses Jahr in einem der ostdeutschen Bundesländer, wo wir dann hoffentlich einen Ministerpräsidenten stellen.
Die AfD trifft sich zum Parteitag und eigentlich könnte man denken, ja, läuft doch super in den Umfragen, wie Alice Weidel hier sagt. Also einfach entspannt zurücklehnen, Beine hochlegen. Aber manch einer in der Partei hat da doch noch ein bisschen Redebedarf, auch über die Führung. Das alles besprechen wir in der Tag am 28. Juni 2024 mit mir, Josephine Schulz. Hi.
He's destroying our country.
You're the sucker. You're the loser.
He's become like a Palestinian, but they don't like him because he's a very bad Palestinian. He's a weak one.
The only person on this stage is a convicted felon is the man I'm looking at right now.
Well, I took two tests, cognitive tests. I aced them. He took none. I'd like to see him take one, just one, a real easy one.
Da sind viele Beleidigungen gefallen heute Nacht. Donald Trump sagt, Biden soll doch mal einen Test machen, wie kognitiv fit er noch ist. Er nennt ihn schwach und sagt, Biden zerstöre das Land. Und Biden auf der anderen Seite beschimpft Donald Trump als Verbrecher, als Loser. Und den hier finde ich besonders interessant.
You have the morals of an alley cat.
Er habe den Anstand einer Straßenkatze. Dass das sehr unter die Gürtellinie geht, dieses erste Fernsehduell, davon konnte man im Vorfeld wahrscheinlich ausgehen. Was dann aber doch viele überrascht oder schockiert hat, war sowas hier.
Dealing with everything we have to do with, look, if
Joe Biden nett formuliert, überhaupt nicht in Form, ständig verwirrt, verhaspelt. Und eigentlich wollten die Demokraten dieses frühe Duell ja vor allem nutzen, um Biden im Wahlkampf nach vorne zu bringen, damit er so richtig glänzen kann gegen die Fake News von Donald Trump. Aber der Schuss ist auf jeden Fall nach hinten losgegangen. Und zwar so sehr, dass jetzt die Debatte eine ganz andere ist, nämlich ob man Joe Biden als Kandidaten nicht noch irgendwie absägen müsste. Wie da jetzt genau die Debatten laufen, das kann uns Doris Simon besser erklären, unsere USA-Korrespondentin. Hallo Doris.
Ja, hallo.
Für alle, die das Duell vielleicht nicht gesehen haben und jetzt nur heute Morgen die Schlagzeilen gelesen haben, was das für eine Katastrophe war, erklär uns mal, nimm uns mal mit, was war da los gestern Nacht?
Naja, es hatte ein Kalkül gegeben von Seiten von Biden und den demokratischen Wahlkampfmanagern, nämlich das Kalkül, Biden liegt zurück in den Umfragen, insbesondere in den wichtigen Swing States. Und eine frühe Debatte gibt dem Präsidenten die Möglichkeit zu zeigen, dass er eben noch vital ist, dass er gut in der Lage ist, die nächsten 4 Jahre zu bewältigen und dass er eben der Richtige ist und eben nicht Donald Trump, der seit Monaten, seit Jahren sagt, dass Biden fast senil ist und überhaupt nichts mehr kann. Und sogar zuletzt hat Trump ja gesagt, der braucht Kokain vor dieser Veranstaltung, um die überhaupt durchzustehen. Also deswegen diese Debatte zu dem ungewöhnlich frühen Zeitpunkt. Beide sind ja noch nicht mal offiziell von ihren Parteitagen gekürt worden zu Kandidaten. Ja, und was dann passierte, war halt das genaue Gegenteil.
Der Schuss ging komplett nach hinten los, ne?
Total. Alles, was man vorher gesagt hatte, ja, kann eine gute Strategie sein, ist aber eben auch mit Risiken behaftet, falls Biden Wortfindungsschwierigkeiten hat oder schwach rüberkommt oder keinen guten Tag hat und Trump sich ein bisschen zurückhält und nicht so den Trump gibt, den er vor 4 Jahren in der Wahlkampfdebatte gegeben hat oder so irrlichternd, wie er manchmal auf Wahlveranstaltungen ist, dann ist das ein Risiko. Und Biden war so schwach, wie ich ihn noch niemals erlebt habe. Der Mann ist 81, ist klar, der hat nicht nur starke Momente, aber normalerweise kann der in solchen Situationen schon dazu auflaufen, dass er mal zurückschlägt, dass er mal witzig zurückschlägt, dass er eine ganz kurze, knappe Antwort hat, die aber Trump Paroli bietet. Gestern war davon überhaupt nichts zu spüren. Er war total fahrig, er war völlig blass, er guckte ganz oft ins Leere oder nach unten, hat seine Sätze oft nicht zu Ende gesprochen, war überhaupt nicht in der Lage, die Dinge, die manchmal eine Steilvorlage waren von Trump, weil Trump, der hat, wie immer, muss man sagen, Halbwahrheiten und Lügen am laufenden Stück produziert und Biden hat überhaupt nicht pariert. Und dass die beiden Moderatoren da nicht eingegriffen haben, Fact-Checking gab es de facto nicht, hat Biden auch nicht geholfen.
Bevor wir gleich ein bisschen auf die Konsequenzen gucken, also was das jetzt für die Demokraten bedeutet, da bricht ja jetzt offenbar ein bisschen Panik aus. Du hast schon kurz angesprochen, wie ist denn Donald Trump aufgetreten?
Donald Trump, mein Eindruck, hat dieses Format gelegen. Das war ja eine Veranstaltung im Studio ohne Zuschauer. Das hat es seit vielen, vielen Jahrzehnten nicht mehr so gegeben. Und Donald Trump, der mag ja die Bühne. Der trat da selbstsicher auf, war wie immer so ein bisschen dunkel geschminkt, aber das wirkte im Vergleich zu dem doch recht fahlen Biden einfach, obwohl er nur 3 Jahre jünger ist, sehr viel vitaler. Das war das Äußere, aber auch seine Antworten. Am Anfang hat er wohl das, was seine Berater ihm wahrscheinlich gesagt haben, halt dich zurück, sei ein bisschen gemessener, ein bisschen präsidentieller. Das hat er auch über eine längere Strecke durchgehalten im Auftritt. Und er hat Biden oft auch ins Leere laufen lassen, wenn Biden eben nicht in der Lage war, einen Satz zu Ende zu sprechen oder einen Satz so beendete, dass der wirklich keinen Sinn gab. Das kam auch vor. Und sagte Trump an einer Stelle nur, ich habe jetzt nicht verstanden, was Sie da gesagt haben, aber Sie haben es wahrscheinlich auch selber nicht verstanden. Wie gesagt, viele Lügen, viele Dinge, die nicht stimmten, wilde Behauptungen, aber das Auftreten war einfach so viel entspannter, selbstsicherer, präsidentieller.
Okay, also Lügen von der einen Seite, dann der andere, der seine Sätze nicht zu Ende bringt. Gab es auch irgendwie sowas wie eine inhaltliche Debatte, also wo man vielleicht als unentschiedener Wähler, um die geht es ja vor allem, inhaltlich was mitnehmen konnte, wer zu welchen Themen dann doch konkrete Politikvorschläge hat? Oder war das wirklich durch die Bank weg nur Fremdschämen?
Die Moderatoren, Jake Tapper und Dana Bash, haben natürlich nach den großen Fragen gefragt. Nach Inflation. Wie bringen Sie die Inflation weiter zurück, Präsident Biden? Präsident Trump, wie ist Ihre Haltung zur Abtreibung? Da gab es manchmal Bits and Pieces, also Stücke von Information. Joe Biden hat oft runtergerattert, was er vorhat. Aber man musste genau hinhören, weil das eben wie auswendig gelernt runtergerattert wurde. Und ehrlich gesagt, vielleicht war ich das nur, aber so vom Echo insgesamt würde ich sagen, es ist total zurückgetreten hinter dem wirklich schockierenden Eindruck, den Biden da gegeben hat. Das hat alles überlagert.
Und glaubst du, dieses TV-Duell ist jetzt eine richtige Zäsur in diesem Wahlkampf?
Das ist absolut eine Zäsur. Denn man muss ja immer bedenken, da sitzen ja nicht nur Politikfans und Leute, die dauernd verfolgen, was passiert vorm Fernseher. Bei so einer Debatte, vor allem angesichts einer Situation, wo eine riesige Mehrheit der Amerikaner nicht glücklich ist mit der Auswahl mit beiden Kandidaten. Die hätten gerne andere Kandidaten von diesen beiden Parteien. Da waren schon viele, die noch mal gucken wollten, vor allem, weil es natürlich auch gehypt worden war von Trump, aber auch von anderen, kann der Biden das noch? Und die Demokraten hatten es gehypt nach dem Motto, klar kann der Biden es noch. Waren also Leute auch vor dem Fernseher, vor den Medien, die ansonsten Politik nicht verfolgen. Und natürlich wird dieser Eindruck bleiben. Es gab eine Blitzumfrage nach der Fernsehdebatte und da sagten 2/3 der Zuschauer, hat ganz klar Trump gewonnen. Und auch in einer kleinen Gruppe von Demokraten, die befragt wurden und von Unabhängigen, war die Mehrheit der Meinung, oh mein Gott. Ne? Mhm. Und es ging ja genau um diese kleine Gruppe, vor allem der Menschen, die sich noch nicht entschieden haben, wem sie ihre Stimme geben wollen. Sie wollen eigentlich keinem von beiden ihre Stimme geben, aber irgendwie haben sie das Gefühl, einem dann doch. Und da ist wahrscheinlich noch eine viel größere Zurückhaltung als bisher, Joe Biden, dem Präsidenten, noch eine zweite Amtszeit zu geben.
Und jetzt hört man, dass bei den Demokraten verständlicherweise Panik ausbricht. Und ich habe heute Morgen auch schon in diversen Interviews gehört, eigentlich müsste man Biden austauschen. Hältst du das für realistisch, dass Joe Biden als Kandidat jetzt ernsthaft in Frage steht?
Das Wort Panik ist berechtigt und es geht diesmal auch über die Kreise bei den Demokraten hinaus, die man in den USA die Bedwetter nennt, die Bettnässer. Es gibt so eine Gruppe unter den Demokraten, die eben so genannt werden, weil die immer Angst haben aus den letzten Präsidentschaftswahlerfahrungen, Hillary Clinton und so weiter, dass es nicht reicht. Nach dem Motto, ihr Angsthasen. Mhm. Und die Reaktion schon zu Beginn dieses Duells, also wirklich nach wenigen Minuten ging das schon los in den sozialen Netzwerken. Eben, ich rede jetzt von der demokratischen Seite, nicht von der republikanischen Seite, von Experten, von Anhängern, von Wählern. Oh mein Gott, was passiert da? Was ist mit den beiden los? Also, die Panik ist echt und wie gesagt, erschreckt sich auf die weitesten Teile der demokratischen Partei. Die Rufe sind auch da. Bis jetzt waren die Rufe oder die Versuche, könnte es nicht einen anderen Kandidaten geben, das war am Rand, das war, spielte keine Rolle. Die sind jetzt laut. Aber zu deiner Frage, wird das passieren? Technisch ist es nicht ganz einfach, weil Präsident Biden, auch wenn er noch nicht von dem Parteitag bestätigt worden ist als Kandidat der Demokraten, schon 99% aller Delegiertenstimmen hat durch die Vorwahlen, die Primaries. Und die Delegierten, die werden in der Regel immer danach ausgesucht, dass sie besonders loyal sind zum Kandidaten, der es dann wird, also in dem Fall zu Biden. So, die müssten also irgendwie überzeugt werden, dass sie dann nicht für den Kandidaten, der sie sozusagen, den sie ausgesucht haben, der sie ausgesucht hat, stimmen würden. Und dann ist das Nächste, wer soll es denn machen? Kamala Harris, die Vizepräsidentin, die noch in der Nacht versucht hat, diese desaströse Vorstellung von Biden ein bisschen zu retten in mehreren Fernsehsendern und dann relativ guten Job gemacht hat, ist nicht beliebt beim amerikanischen Publikum. Das ist nicht die Person, die jetzt anstelle von Joe Biden die Mehrheit der Stimmen auf sich ziehen wird. Das ist so. Es gibt noch andere Kandidaten im Gespräch, Gouverneure zum Beispiel, Gavin Newsom aus Kalifornien, Pritzker aus Illinois oder Andy Beshear, Kentucky, Gretchen Whitmer aus Michigan. Aber in Umfragen waren die bis jetzt auch nicht so, dass sie überragend herausstachen, dass man sagte, das ist eigentlich der oder die Kandidatin, die es sein sollte, weil eben alles fokussiert war darauf, der Präsident macht noch mal 4 Jahre, er will das. Und Joe Biden hat nach der Veranstaltung gestern Nacht auch erklärt, er denkt nicht daran, zurückzuziehen, er will weitermachen.
Das wollte ich dich gerade fragen, weil wenn ich noch mal auf den ersten Punkt jetzt deiner Antwort zurückkomme, wie das überhaupt praktisch laufen könnte, dann würde das ja wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass er freiwillig sagen müsste, ich mache es nicht, weil ihn jetzt niemand aktiv vom Thron stoßen kann. Warum macht er das nicht? Also sieht er das selber nicht, dass er vielleicht nicht mehr der beste Kandidat ist, vielleicht nicht mehr in Form ist?
Joe Biden hat sich ja schon viele Jahre als den einzigen immer gesehen, der Donald Trump schlagen kann. Und ich weiß nicht, ob in dieser Binnensicht, 2020 war das ja eine korrekte Binnensicht, ob in dieser Binnensicht von Biden Platz ist für den Zweifel wegen einer, wie er vielleicht sagen würde, ja, Tagesform, ich war erkältet. Das ist jetzt nicht meine Sicht, aber ich könnte mir vorstellen, dass er der Meinung ist, dass er trotzdem der Richtige ist und dass man Kurs halten muss. Und Kurs halten heißt, ich mache das jetzt. Wer könnte ihn überzeugen, zurückzutreten? Ich teile deine Einstellung, dass eigentlich nur das funktionieren könnte, wenn er selber einen Rückzieher macht, weil so ein Coup und danach noch gewinnen gegen Trump, das kann ich mir nur schwer vorstellen. Hm. Aber wer könnte ihn zum Rückzug bewegen, wenn überhaupt dann nur ja, die Elder Statesmen der Partei? Wer ist das? Barack Obama, Bill und Hillary Clinton? Ich weiß es nicht. Aber wenn, dann am ehesten die.
Aber wenn das passiert, wenn er selber zu der Einsicht kommt oder wenn sich da doch eine große Mehrheit bei den Demokraten gegen ihn aufbäumt, glaubst du, das ist realistisch oder ist das viel zu spät, jetzt noch jemanden aufzubauen, eine Kampagne auf eine neue Person zuzuschneiden? Du hast ja schon ein paar Namen gesagt. Weiß nicht, vielleicht hast du eine Idee, mit wem das funktionieren könnte. Wer noch so das Darling der Nation werden könnte?
Ja, bevor wir über Darling der Nation und wer Personalien reden, gibt es auch noch ein ganz praktisches Problem. Wahlkampf und Gewinnen in den USA hat unabhängig von der Person mit Geld, mit unheimlich viel Geld zu tun. Und die Geldgeber haben das Geld für die Präsidentschaft gegeben, für Joe Biden. Und so wie ich das verstehe, könnte Kamala Harris, wenn sie jetzt in diesem Szenario jemand anders wird, Kandidatin oder Kandidat, wenn sie es würde, könnte sie noch über das inzwischen angesammelte Geld, das sind inzwischen über 200 Millionen, verfügen. Wenn ich das richtig verstanden habe, müsste ein neuer Kandidat, eine neue Kandidatin, die nicht Harris oder Biden heißt, da müssten alle Anstrengungen von vorne beginnen. Das ist nicht unmöglich, Aber angesichts der Tatsache, dass Donald Trumps Kampagne jetzt schon sehr viel mehr Geld hat und wahrscheinlich noch viel mehr jetzt in dem Aufwand einsammeln wird, ist allein das schon eine Herausforderung. Und dann einen Kandidaten, der vielleicht Demokraten vertraut ist, aber wenn er ein oder sie eine Gouverneurin ist, irgendwo aus dem Land, längst nicht durchschnittlich politikinteressierten Amerikanern vertraut ist, den noch bekannt zu machen, aufzubauen und zu sagen, und es ist besser, den zu wählen, als Präsident Trump, der sich in der Debatte dargestellt hat als derjenige, ich habe den beiden alles in bester Ordnung hinterlassen und seht, wie dieses Land auf den Hund gekommen ist.
Ich höre jetzt bei dir so ein bisschen raus, du hältst das für eher unrealistisch. Du glaubst, man wird an Biden festhalten, wo ja dann auch die Frage ist, demontiert man ihn mit dieser Debatte, die ja jetzt trotzdem stattfindet, dann nicht sowieso komplett?
Ich glaube, beides ist richtig. Ich glaube, diese Debatte macht es schwieriger für ihn. Ich halte es nicht für ausgeschlossen, dass es in irgendeiner Form so einen Druck gibt, dass er zurückzieht oder dass es einen Coup gibt. Aber ich halte es nicht für wahrscheinlich. Aber natürlich beschädigt ihn jetzt schon diese Debatte.
Also glaubst du, die Demokraten sind mit Joe Biden im Grunde geliefert und werden die Wahl verlieren?
Das kann man absolut nicht sagen, weil wie gesagt, halbes Jahr haben wir noch, knappes halbes Jahr. Weniger als ein halbes Jahr, um genau zu sein. Da kann noch einiges passieren. Aber es ist viel schwerer geworden. Zuletzt hat es ja ein bisschen so ausgesehen, dass Biden aufholt in den Swing States, dass er sich konsolidiert. Und wie gesagt, diese Veranstaltung sollte zusätzlichen Rückenwind geben. Jetzt ist er wirklich ins Bodenlose erstmal gefallen.
Die Stadt Essen hätte auf diesen ganzen Rummel und auf den Parteitag der AfD gerne verzichtet, aber das hat nicht geklappt. Man wollte der AfD den Mietvertrag für die Halle kündigen, aber das wurde dann gerichtlich entschieden und da hat das Gericht gesagt, nee, der Parteitag kann ganz normal stattfinden. Wobei normal bei der AfD halt auch immer so eine Sache ist, denn die Stadt Essen rechnet jetzt mit ungefähr 80.000 Demonstranten gegen diesen Parteitag. Das geht dann von so ganz bunten Aktionen wie einer Tanzdemo, einem Rave, bis hin zu Blockadeaktionen, mit denen Aktivisten mutmaßlich den Parteitag stören oder möglicherweise verhindern wollen, dass die Delegierten da überhaupt erst reinkommen.
Der Plan von Widersetzen ist massenhaftes, kreatives, entschlossenes Widersetzen. Und die Idee ist, der AfD den Raum zu nehmen, den sie angemietet hat und sich nehmen will für Hass und Hetze. Der setzen wir einen solidarischen, kreativen Widerstand entgegen.
Da ist also richtig was los dieses Wochenende in Essen. Und Nadine Lindner aus unserem Hauptstadtstudio macht sich auch gleich auf den Weg dahin. Aber ich habe sie vorher noch kurz erwischt, um mit ihr zu besprechen, was drin passiert, was von diesem Parteitag zu erwarten ist, welche Richtungsentscheidungen und auch möglicherweise Konflikte. Hallo Nadine.
Ja, hallo Josefine.
Mit welcher Stimmung geht die AfD rein in diesen Parteitag? Weil wenn man sich die Umfragewerte in den ostdeutschen Bundesländern anguckt, wo bald Landtagswahlen sind, dann könnte man ja eigentlich sagen, ja, läuft richtig gut bei der AfD, oder?
Ja und nein. Also bei den Umfragen hast du recht. Wenn man sich Thüringen anschaut, wenn man sich Sachsen anschaut, wenn man sich Brandenburg anschaut, steht die AfD dort in den neuesten Umfragen überall auf Platz 1. Wobei man auch sagen muss, je nach Bundesland ist der Abstand zum Zweitplatzierten dann durchaus unterschiedlich groß. Da sieht man auch, dass die AfD in Teilen so ein bisschen eingebüßt hat. Mhm. Und ich glaube, dass die AfD so ein bisschen ambivalent in diesen Parteitag geht. Auf der einen Seite sagt man, oh, die 15,9% bei der Europawahl, wir sind zweitstärkste Kraft, wir konnten bei jungen Wählerinnen und Wählern sehr viel gewinnen. Das ist richtig gut, das ist Grund zur Freude, das ist auch richtig Rückenwind. Und dann gibt's halt aber noch die andere Seite und die ist sehr viel skeptischer, sehr viel kritischer. Die sagt nämlich, was ist denn da mit Kra eigentlich gelaufen? Wäre sozusagen dieser Skandal oder wären diese Affären um Kra nicht gewesen? Oder wäre dieser schlechte Umgang der Parteispitze mit den Affären nicht gewesen, dann hätten wir ja noch viel mehr bekommen können. Also man sieht da durchaus auch Aufarbeitungsbedarf. Das räumt die Parteispitze auch relativ offen ein.
Und worum geht's da? Also würdest du sagen, das ist auch so eine grundsätzliche Frage um die Ausrichtung der Partei, ob man versucht, weiß ich nicht, bürgerlicher, harmloser rüberzukommen und dafür dann eben solche Kandidaten wie Krah und Bistron eher nicht haben will oder eher verstecken will oder ob man gerade die Hardliner nach vorne stellt, so klang das gerade so ein bisschen, diesen Konflikt, den du da schilderst.
Also ich glaube, das sind unterschiedliche Baustellen, die man hat. Ich glaube, am Wochenende wird sich das auf jeden Fall, also da brodelt so ein bisschen in der Partei. Und es gibt unterschiedliche Leute, die aus unterschiedlichen Gründen sauer sind. Es gibt sozusagen die eine Gruppe, die sagt, man hätte den Krah, man hätte da viel früher, viel konsequenter handeln müssen, ihn irgendwie aus dem komplett aus dem Wahlkampf nehmen müssen oder aus der Partei oder was auch immer. Und dann gibt es diejenigen, die sagen, nein, nein, wir hätten Krah viel stärker unterstützen müssen. Wir hätten uns von diesen ganzen Medienberichten gar nicht nervös machen lassen dürfen. Wir hätten quasi die Wagenburg schließen müssen und hätten sagen müssen, es ist uns eigentlich alles völlig egal, solange der nicht verurteilt ist, ist er unser Mann. So. Und diese zwei Lager werden jetzt auf dem Parteitag aufeinander prallen. Es gibt unterschiedliche Anträge, einmal für, einmal gegen Krah. Die werden auf dem Parteitag sehr wahrscheinlich auch besprochen. Und ich bin mal sehr gespannt, wie groß dann die unterschiedlichen Gruppen eigentlich sind, was sich dann so abbildet. Ich bin mir aber ziemlich sicher, da wird es auf jeden Fall kontroverse Debatten geben, wobei man halt auch sagen muss, Krah selbst hat jetzt eigentlich nichts mehr zu befürchten. Er sitzt sicher im EU-Parlament mit guten Bezügen. Er ist zwar nicht Teil der neuen EU-Delegation, aber sozusagen an seiner beruflichen Perspektive hat das eigentlich wenig geändert.
Aber das heißt, wenn ich dich jetzt richtig verstehe, du hast auch noch keine richtige Prognose, in welche Richtung das dann gehen wird, diese Aufarbeitung der Europawahl, ob man das eher als Rückenwind nimmt oder ob es da nochmal richtig Zoff gibt.
Also die Parteispitze hat auf jeden Fall überhaupt keinen Bock auf Zoff. Alice Weidel hat gesagt, naja, das wird vielleicht auch alles nicht so heiß gegessen, wie es dann gekocht wird. Tino Chrupalla will so ein bisschen nach vorne schauen. Der sagt, ja, die Europawahl, das arbeiten wir intern mit dem dann neu gewählten Bundesvorstand auf, weil die AfD hat sich ja vor allen Dingen in Essen vorgenommen, neuen Bundesvorstand zu wählen. Da soll der sich dann drum kümmern. Wir müssen jetzt auf die Landtagswahlen gucken. Wir müssen nächstes Jahr auf die Bundestagswahlen gucken. Also da habe ich das Gefühl, da weiß man ganz genau, dass man da nicht so richtig glücklich agiert hat und will da so ein bisschen, glaube ich, das Feuer löschen. Eine größere Debatte oder sozusagen der größere Begriff, der im Moment oder der meiner Ansicht nach über diesen Parteitag steht, das ist der Professionalisierung. Da hat auch der Wolfgang Schröder, Politikwissenschaftler der Uni Kassel, der sich schon lange mit der AfD auch beschäftigt, auch nochmal darauf hingewiesen, dass man halt im Zuge dieser ganzen Krah-Affäre schon gesehen hat, dass man eigentlich auch nochmal nachsteuern muss, wie gut oder wie schlecht wählen wir eigentlich unser Spitzenpersonal aus? Wie treten die Leute dann medial auf? Und ich glaube, dass einige, oder ich weiß es von einigen aus der Parteispitze, die sagen, wir müssen da professioneller werden, wir müssen dort einheitlicher unserer Kommunikation werden. Und in diesem Zuge ist auch der Antrag zu verstehen, dass man einen Generalsekretärposten einrichten möchte.
Über diesen Antrag und die Personalfrage müssen wir gleich auf jeden Fall noch mal vertieft sprechen. Noch mal ganz kurz die Nachfrage. Professionalisierung heißt dann aber nicht zwangsläufig inhaltlich gemäßigter sein. Weil ich denke da jetzt sofort an das Rassemblement National, ne, die ja relativ erfolgreich diese Strategie verfolgen, sich da mehr in die Mitte und sehr professionell zu orientieren. Das heißt es bei der AfD nicht zwangsläufig.
Nee, so würde ich es nicht interpretieren. Also ein Begriff, der aus der Parteispitze dann immer wieder genannt wird, ist Seriosität. Also das heißt, wenn ich das richtig verstehe, will man da inhaltlich keine Abstriche machen, aber dann halt so Leute, die schwer steuerbar sind, wie Maximilian Krah, die dann auf Social Media ja auch irgendwie so ganz eigene Ziele, ganz eigene Inhalte dann verfolgen, wo sie für die Parteispitze auch schwer zu greifen sind. Ich glaube, das möchte man nicht mehr haben. Man möchte diese Ausfälle nicht mehr haben. Ich glaube aber nicht, dass das mit irgendwie abgemilderten Positionen in der Asylpolitik oder zum Beispiel in der Antiklimaschutzpolitik oder irgendwie sowas einhergeht. Das kann ich mir nicht vorstellen.
Aber gilt sowas dann auch für Björn Höcke? Da könnte man ja auch sagen, schwierig einzufangen, schwierige öffentliche Auftritte.
Ja, also da ist es dann so, dass man bei Björn Höcke immer versucht, ihn so ein bisschen klein zu reden und sagt, ja, er ist ja nur Landesvorsitzender in nur einem relativ kleinen Landesverband in Thüringen. Gut, dass er viel größere politische Strahlkraft hat, das wird da gerne unter den Teppich gekehrt, aber das ist so ein bisschen so das Argument oder auch das, ja, das ist so ein bisschen die Argumentstruktur, die man versucht, da drüber zu legen. Ja, er ist ja in Anführungszeichen nur ein Landespolitiker und dort ist er aber erfolgreich. Man versucht da so ein bisschen so ein ambivalentes Bild dann von ihm zu zeichnen und versucht dann halt auch, das sieht man ja jetzt angesichts der mittlerweile ja zwei Verfahren in Halle zum Thema SS-Verharmlosung, Verwendung von NS-Vokabular, dass man versucht, ihn so ein bisschen als, naja, verfolgte Unschuld dann auch darzustellen.
Mhm. Jetzt hast du schon gesagt, Personal wird ein wichtiges Thema sein auf diesem Parteitag. Die AfD will ihre Führung neu wählen oder wieder wählen. Und zurzeiten machen das ja Tino Chrupalla und Alice Weidel als Doppelspitze. Aber wenn ich das richtig verstanden habe, gibt es da wohl Kritik oder Wünsche nach Änderung, vor allem mit Blick auf Chrupalla. Warum? Was ist da los?
Ich würde sagen, das sind so zwei Dinge, die da im Moment zusammenkommen. Da ist ja zum einen dieser Punkt Generalsekretär. Wenn man sich den Antrag durchliest, steht da auch drin, wir wollen den Posten eines Generalsekretärs schaffen. Und dann steht drin, und der soll dann aber mit einer Einerspitze zusammenarbeiten. Das Argument ist, dass die Antragsteller sagen, ja, das wäre dann strukturierter, wenn ein Generalsekretär mit einer Doppelspitze arbeiten muss, dann könnte es ja zu Konflikten kommen. Ich halte dieses Argument eigentlich nicht für so super glaubwürdig, weil es gibt andere Parteien, wie zum Beispiel die SPD, die hat ja genau diese Struktur. Gut, bei der SPD läuft es im Moment nicht so richtig gut, aber das hat meiner Ansicht nach andere Ursachen als jetzt quasi diese Strukturproblematik. Das ist sozusagen die eine Baustelle, diese Generalsekretärsbaustelle. Und dann gibt's noch für Chrupalla die Kritikbaustelle. Und das ist ja das, was die Ann-Kathrin Müller im Spiegel letztens aufgeschrieben hat, in einem Bericht letztes Wochenende, der ziemlich für Wirbel gesorgt hat innerhalb der Partei. Große Nervosität hat jetzt auch dazu geführt, dass sie vom Presseempfang des Parteitags wieder ausgeladen wurde. Und sie hat argumentiert, dass viele Tino Chrupalla sowohl die Personalie Krah ankreiden, als auch dann das schlechte Konfliktmanagement mit Krah, plus, dass es noch die junge Alternative gibt, also das heißt die Jugendorganisation der AfD, die sich von Tino Chrupalla, dem Parteivorstand, dann halt auch nicht genug gewertschätzt wird. Und dann, wenn man dann noch dazu zählt, dass Tino Chrupalla mit nur 53% 2022, also vor zwei Jahren, das letzte Mal gewählt wurde, weiß man, oh, da ist nicht so viel Reserve drin. Und wenn ihm jetzt noch ein paar Leute von der Fahne gehen, könnte es wirklich eng werden. Ich glaube aber nicht dran, weil ich sehe im Moment niemanden, der im Vorfeld des Parteitags unterwegs ist und sagt, ich putsche jetzt, ich will anstelle von Tino Chrupalla Spitzenkandidat oder diese Spitzenposition haben. Und wie gesagt, man weiß ja um die Landtagswahlen auch in Sachsen. Und da jetzt einen einflussreichen Sachsen ohne Not quasi vor die Tür zu setzen, das macht dann ja, will ja eigentlich auch keiner machen.
Aber Lies Weidel, die ist völlig unumstritten, oder wie?
Naja, das ist interessant. Sie ist an der Parteibasis wahnsinnig beliebt, weil sie halt eine gute Rednerin ist im Bundestag, in Fernsehshows, aber auch in Saalveranstaltungen der Partei. Sie gilt intern als relativ faul, also dass sie nicht so richtig viel sich um so das Alltagsgeschäft kümmert. Das ist eigentlich eher Tino Chrupalla, der da ziemlich fleißig ist, viel unterwegs ist, auch mit kleineren Parteigliederungen viel in Kontakt ist, aber einfach rhetorisch überhaupt gar nicht an Alice Weidel ranreichen kann und halt auch politisch den einen oder anderen Fehler macht, was ihm zum Beispiel in den westdeutschen Landesverbänden viele wirklich sehr übel genommen haben, war zum Beispiel sein Besuch in der russischen Botschaft am 8. Mai, also das heißt Tag der Kapitulation von Hitler-Deutschland. Wo dann halt Leute sagen, das ist also völlig gaga, das kann man überhaupt nicht machen. Also da hat er sich so ein paar Böcke geschossen und da sieht man dann halt schon auch die Probleme, die er so mit sich bringt. Aber dass er jetzt so richtig auf der Abschussliste steht. Also die AfD ist immer wieder für Überraschung gut, aber dann wäre ich wirklich sehr überrascht.
Nadine, vielen Dank dir und ja, klingt, als würde es wieder spannend werden.
Herzlichen Dank, Josefine.
Eigentlich hätte ich heute total gerne noch über die Wahl im Iran hier im Podcast gesprochen, aber war dann leider kein Platz mehr. Da wird heute ein neuer Präsident gewählt, nachdem ja Ebrahim Raisi bei einem Hubschrauberabsturz gestorben ist. 6 Kandidaten hat der Wächterrat zugelassen, inzwischen sind es nur noch 4, von denen einer als sogenannter Reformer beschrieben wird, Massoud Pezeshkian. Aber gemäßigt ist im Iran natürlich immer relativ. Wir hatten dazu heute Morgen im Deutschlandfunk ein sehr interessantes Interview, das ich sehr empfehlen kann, nochmal komplett zu hören, mit Azadeh Samirirat von der Stiftung Wissenschaft und Politik, die sehr, sehr pessimistisch auf diese Wahl guckt.
Es gibt eigentlich keinen Anlass zur Hoffnung, wenn wir hier tatsächlich von gesellschaftspolitischen Reformen sprechen. Denn da sind ja die innenpolitischen Grenzen sehr, sehr eng gesetzt durch den Revolutionsführer. Und die Repression hat da ja auch noch mal massiv zugenommen seit den Frau-Leben-Freiheit-Protesten von 2022. Und Revolutionsführer Khamenei ist eigentlich ganz klar fokussiert, nicht auf die Präsidentschaftswahlen oder auf irgendwelche gesellschaftspolitischen Reformen, sondern auf seine eigene Nachfolge. Und da liegt der Fokus auf einen geordneten Übergang dieser Islamischen Republik, die also auch die bestehende Ordnung nicht gefährdet. Und wir sehen, dass immer mehr Leute, immer mehr Iranerinnen und Iraner Wahlen schlicht nicht mehr als Kanal sehen für politischen Wandel und da auch keine Unterscheidung mehr machen zwischen sogenannten Reformkräften, sogenannten konservativen Kräften, sogenannten Hardline-Kräften, weil auch die Reformer ja bis heute eigentlich eine Antwort auf die Frage schuldig geblieben sind. Ja, wie kann man denn eigentlich überhaupt gesellschaftspolitische Reformen in einem autoritären Kontext voranbringen? Und darauf haben sie keine Antwort gehabt bislang nicht. Darauf hat auch Pezeshkian keine Antwort.
Wie gesagt, sehr empfehlenswertes Interview. Ergebnisse von der Wahl kommen dann am Wochenende und dann auch die Gewissheit, ob da überhaupt jemand hingegangen ist. Und vielleicht, ich kann natürlich nichts versprechen, weil jeder Tag ist wieder neu, aber vielleicht widmen wir uns dann dem Thema nächste Woche hier nochmal ausführlicher. Soweit erstmal für heute. Stefan Heinlein und ich, Josephine Schulz, wir waren heute das Team. Wir verabschieden euch und uns ins Wochenende. Nicht ohne nochmal die Adresse für Feedback zu sagen, dertag@deutschlandfunk.de. Tschüss, macht's gut.